Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform hier bei Radio Free FM, heute Nachmittag um 16 Uhr. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und heute in der Sendung sprechen wir über Tiere. Wir sprechen hier über Tierschutz und über das Ulmer Tierheim. Und mein Studiogast ist die Frau Dagmar Kaufmann-Witter. Und ich begrüße Sie, Frau Kaufmann-Witter, ganz herzlich hier bei uns in der Plattform. Wieder mal bei Radio Free FM. Ich habe gelernt, Sie waren ja schon das ein oder andere Mal hier auch bei uns im Sender. Und wir sprechen somit heute über das, was ich gerade gesagt habe, aber überwiegend geht es um den Kontext, über Tiere und ja eben das Ulmer Tierheim. Ich würde sagen, zum Einstieg machen wir eine kurze Vorstellrunde, erzählen Sie vielleicht ganz kurz was zu sich. Ich weiß, Sie sind die erste Vorstandsvorsitzende und der erste Vorstand des Vereins, des Trägervereins, aber erzählen Sie vielleicht ganz kurz und höre ein klein bisschen was über sich, wie Ihre Funktion ist, wie Ihre, ja, Ihre Aufgabe im Heim ist, wie lange Sie schon dabei sind, sodass die Hörer auch ein klein bisschen mehr über Sie wissen und wissen, wer dann eben bei mir da im Studio gegenüber sitzt.
Erstmal danke ich für die Einladung, Michael. Wie gesagt, ich bin schon mehrfach hier gewesen. Und wenn ich unseren Verein vorstellen darf, ist das natürlich eine schöne Sache, weil es geht um Tiere. Meine Person, also ich bin schon ziemlich lange dabei, fast 20 Jahre, bin ich Vorstand im Tierheim, das heißt im Tierschutzverein. Und bin auch, wie gesagt, über die Tiere in diese Funktion gekommen, weil meine Katze war damals verschwunden und ich habe in den Tierheimen nachgefragt, wo meine Katze ist. Und da bin ich dann bei den ersten Versammlungen dabei gewesen und irgendwann bin ich dann reingerutscht und wurde dann als Vorsitzende gewählt. Und jetzt, wie gesagt, bin ich fast 20 Jahre dabei. Meine Funktion, das heißt die Funktion des Vorstandes, ist, den Verein zu leiten. Wir sind Träger des Tierheims und wir haben in dem Tierheim nicht keine Ehrenamtliche, denn wir sind ehrenamtliche Mitarbeiter. Das heißt, der Vorstand arbeitet umsonst für die Tiere und unsere Tierheimmitarbeiter sind alle in Lohn und Brot. Und das nicht zu schlecht. Wir haben einen Tierheimleiter und eine Sekretärin und 8 Tierpfleger, die alle einen Sachkundenachweis haben oder eine Ausbildung. Also das ist ganz wichtig, dass das Niveau dementsprechend hoch ist. Wenn wir Tiere bekommen, die als Fundtiere oder als Abgabe oder in der Beschlagnahmung zu uns kommen, dass die ordentlich versorgt werden, medizinisch und sowohl auch in der Pflege. Ja, das ist rundherum so das Wichtigste, was so ein Tierschutzverein an sich machen muss. Die Tierpfleger gehen auch Anzeigen nach, wenn irgendwo ein Tier nicht artgerecht gehalten wird oder tierschutzwidrig gehalten wird, sei es auf einem Bauernhof oder sei es auch in einem Privathaushalt. Aber viele verwechseln unseren Tierschutzverein mit einer Behörde. Wir haben also keine Befugnis dahin, in das Haus zu gehen oder in die Wohnung zu gehen und irgendein Tier rauszuholen. Wir müssen uns immer die Polizei und den Veterinär zu Hilfe holen, damit eben das Tier aus einer nicht artgerechten Haltung herausgeholt werden darf. Und dann können wir es erst ins Tierheim aufnehmen. Und das verwechseln viele. Sie meinen, wir sind städtisch oder eine Behörde und dafür müssten wir doch sorgen. Wir können eben, wie gesagt, nur mit einer Behörde zusammenarbeiten. Das ist also Fakt. Ja, und unsere Mitarbeiter arbeiten 365 Tage im Jahr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeden Tag sehen sie Tierelend und nicht zu viel, nicht zu wenig. Weil das, was in den letzten Jahren abläuft im Tierschutz oder bei der Haltung von Tieren, das lässt dann schon die Haare zu Berge wachsen. Und ich bin also immer sehr, sehr traurig, wenn ich ins Tierheim komme und wieder ein neues Tierchen, einen neuen Hund oder eine Katze sehe in einem elendigen Zustand. Und das macht einen dann schon traurig, muss ich ganz ehrlich sagen.
kommen wir sicher gleich auch noch drauf. Also Sie sagen auf jeden Fall, die Situation ist sehr, sehr angespannt, sagen wir mal, sehr schwierig. Also Sie bekommen viele Tiere, die auf jeden Fall versorgt werden müssen. Vielleicht ganz kurz noch organisatorisch. Das Ulmer Tierheim liegt ja im Oerlinger Tal, in der, ich glaube, Oerlinger Straße heißt das. Und wie lange gibt es denn das Tierheim eigentlich schon? Ich nehme an, schon also eine ganze Zeit. Ne? Also
kann ich Ihnen ganz kurz sagen. Und zwar 1933 wurde das Tierheim gebaut. Aber da hieß es dann Tierasyl. Mhm. Also es bestand aus wenigen Katzengehegen und Hunden. Hunde gab es, glaube ich, kaum. Und die Tiere wurden damals von den Schlachthöfen zu uns gebracht, nicht zu uns jetzt im Sinne von heute, sondern damals 1933, man muss sich das mal vorstellen, zum Töten. Die wurden abgetötet dann, die Tiere, die also nicht abgeholt wurden oder wo es keinen neuen Besitzer gab, die wurden dann einfach getötet. Und sowas ist natürlich in der heutigen Zeit überhaupt nicht nachzuvollziehen, beziehungsweise das gibt es gar nicht. Bei uns wird kein Tier getötet im Tierheim oder im Tierschutzverein sowieso nicht. Weil das ist, darf man nur mit einem triftiger Grund vorliegt, das heißt, dass das Tier todkrank ist und elendige Schmerzen hat, dann darf es in Zusammenhang mit einem und in Zusammenarbeit mit einem Tierarzt darf es dann eingeschläfert werden. Aber wir töten keine Tiere. Also wir sind ein Tierschutzverein. Ja. Ne? Also in erster Linie. Ne?
Das heißt, seit 1933 gibt es da schon die Aktivität. Das heißt, das war räumlich dort immer, wo es jetzt auch ist, nur eben, ich glaube, in etwas verkleinerter Form.
Ja. Oh ja.
Sie haben, glaube ich,
ein-,
zweimal mindestens, solange ich mich auch erinnern kann, angebaut, umgebaut.
Ja.
Das heißt, die sind heute flächenmäßig ein bisschen größer, als es dann Ursprungszeiten dann gewesen ist.
Ja, jetzt haben wir 7.000 oder sogar noch mehr Quadratmeter zur Verfügung und sind gerade ja mitten im Umbau. Deshalb die Besucher, die zu uns kommen, müssen also mit einigen Widrigkeiten rechnen, weil alles sehr beengt ist, weil es wird ein neues Hundehaus geplant, das ist Katzenhaus wird neu gemacht und das Kleintierhaus steht kurz vor der Vollendung. Über 100 Quadratmeter für Exoten, für alles, also was im Kleintierbereich ist. Und das wird also wirklich eine wunderschöne Sache. Es ist zwar sehr stressig für unsere Mitarbeiter und auch für die Tiere, weil wir in so einem beengten Raum arbeiten müssen. Ne?
Das heißt, Sie bauen das selber aus? Da kommt jetzt nicht irgendwo eine Institution, die das für Sie macht, sondern Sie machen das auch mit Ehrenamtlichen?
Wir machen das richtig professionell und wir haben auch einen ganz, ganz großzügigen Spender. Mhm. Und auch die Städte beteiligen sich auch mit einem Zuschuss. Es gibt also eine Regelung für Tierheime vom Land Baden-Württemberg. Und zwar ist das so eine Drittelregelung. Ein Drittel zahlt das Land, ein Drittel zahlt die Stadt oder die Kommune und ein Drittel zahlt dann das Tierheim selbst. Und das nehmen wir natürlich in Anspruch, dass wir das Tierheim richtig schön ausbauen können. Und artgerecht vor allen Dingen. Es ist immer so gestückelt worden, wie Patchwork. Also ich meine, das wissen Sie, wenn Sie ein altes Auto haben und da mal ein bisschen was machen, da mal was bisschen machen, irgendwann knallt es halt zusammen. Und so ist es auch bei uns. Also vom Fundament angefangen bis hin zum Dach. Es muss alles neu gemacht werden.
Ja gut, wenn es von 1933 ist, dann kann man sich auch vorstellen, dass das eine oder andere, das ist ja auch total Freigelände, dann der Witterung ausgesetzt ist und nicht mehr ganz so, sagen wir mal, in Ordnung, intakt ist, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Ja, also der Einzugsradius des Ulmer und auch für den Neu-Ulmer Bereich des Tierheims sollte man vielleicht mal ganz kurz noch erklären. Also ich habe vorher schon in der Vorbesprechung gesagt, ich kenne eigentlich nur das Ulmer Tierheim. Also in der näheren Umgebung gibt es da
nichts.
Also wie ist das genau? Wie weit kommen die Menschen zu Ihnen? Wie weit ist quasi der
Die kommen von überall, ganz davon abgesehen.
Ja.
Ich meine, wir haben eine Homepage und wir haben Facebook und da kann man ja schauen, was welche Tiere zurzeit zur Vermittlung stehen. Aber unser Radius ist ziemlich groß. Wir sind für den ganzen Alpdonaukreis fast zuständig und für die Stadt Ulm und für die Stadt Neu-Ulm. Also das ist ein riesen Einzugsgebiet. Und da sind wir für Fundtiere und für Beschlagnahmungen und für Verwahrtiere zuständig.
Ja, also auf jeden Fall ein sehr großer Kreis, den Sie quasi damit abdecken, versorgen.
Ja.
Dann vielleicht einfach ein paar Zahlen zu der Anzahl von Tieren, die Sie beherbergen. Vielleicht auch, was am häufigsten vertreten ist. Ich rate mal, Hund und Katz werden das wahrscheinlich sein.
Sie haben richtig geraten.
Geben wir doch da einfach mal ein bisschen einen Überblick, was denn da sich am häufigsten bei Ihnen im Tierheim aufhält. Und
am häufigsten sind es immer Katzen. Also das ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall, letztes Jahr haben wir etwas über 1.400 Tiere versorgt. Da ist aber jetzt alles vertreten, was natürlich auch sehr prägnant ist für uns, und zwar Wildtiere. Wir bekommen sehr, sehr viele Igel. Aber sobald es also anfängt, die kleinen Igelchen wird also mit 250 Gramm zu uns gebracht und dann müssen wir die Igel päppeln, aber wir haben Stellen, wo wir sie dann hinbringen, dass sie überwintern können und dass sie dann wieder an dem angestammten Ort, wo sie herausgenommen wurden, auch wieder hingebracht werden. Dann haben wir Greifvögel, wir haben Marder, wir haben Eichhörnchen, wir haben Siebenschläfer, Füchse, es ist also durch die Wildtier auch Schwäne, sehr viel Schwäne, ja, die sich verletzt haben, also so, die vielleicht nicht hochkamen oder was weiß ich, vom Auto erfasst wurden, also Schwäne haben wir auch. Wie gesagt, und für die Wildtiere bekommen wir überhaupt keine Zuschüsse und gar nichts, das stemmen wir also selbst, ne?
Fische hat es aber, glaube ich, nicht,
Aquarium. Fische haben wir auch. Wir haben ein Aquarium, wir haben auch einige Exoten. Wir haben sogar schon mal eine Pythonschlange gehabt und ja, Kornnattern und Leguane und also alles, was so kreucht und fleucht an Echsen, alles durch die Bank weg.
Ich glaube, die Menschen haben ja heute auch die exotischsten Tiere zum Teil zu Hause. Wenn Sie auch die Schlangen gerade ansprechen, also ich habe auch schon mitbekommen, dass Leute sich die zu Hause halten. Ich verstehe zwar nicht, wie man das als Haustier halten kann, aber das eine oder andere Mal war schon in der Presse, dass irgendein Tier entschwunden ist und plötzlich war die Schlange weg und das Großeinsatz nach einem Reptil gesucht hat oder nach den Tieren.
Ja, aber das Schlimme ist halt die Unkenntnis. Ne? Sie müssen ja, gerade Schlangen sind ja sehr empfindsame Tiere. Und die brauchen halt lebend. Und das ist natürlich, wie verträgt sich das mit dem Tierschutz? Überhaupt nicht, in meinen Augen. Ich finde, bei Exoten sollte man wirklich also die Finger weglassen. Ich finde, das gehört nicht in unsere Zeit und es gehört nicht in seinen Haushalt. Es sei denn, ich habe ein riesen Aquarium, und habe einen Sachkundenachweis für die Tiere, um die Tiere zu halten. Das wäre also ganz wichtig.
Das heißt, was Sie gerade sagen, Sie müssten den Schlangen sonst theoretisch ja andere Tiere, also Mäuse oder irgendwas vorwerfen. Und das ist natürlich nicht das, was Sie
gar nicht
widerstrebt einem natürlich.
Ja. Nein.
Ja. Also auf jeden Fall, Sie haben da wirklich bis hin zu einem Wildtier ein riesen Sortiment, sage ich mal, oder eine verschiedene Tiere da. Mhm. Kennt man sich dann überhaupt mit, zum Beispiel, Sie haben Füchse genannt, mit solchen Tieren aus? Ich meine, Hund und Katz, ja, kann ich mir vorstellen. Vögel, Fische auch noch. Aber wenn jetzt ein Fuchs, ich meine, Fuchs kennt man aus dem Wald, kennt man aus dem Buch, vielleicht aus dem Tierbuch, aber mit Füchsen hat man so eigentlich ja weniger Umgang. Also ich habe jetzt niemanden gesehen, der jetzt einen Fuchs irgendwo mit dem näher entweder zu Hause in hält oder irgendwas Kontakt. Das heißt, das sind ja auch sehr viele artspezifische Kenntnisse, die man sich dann aneignen muss, die sie
haben müssen. Das sollte man. Deshalb heißt man ja Tierpfleger, ne? Ich meine, das sollte man schon wissen. Wenn man Tiere aufnimmt, sollte man schon die Ahnung haben. Das meinte ich deshalb mit einem Sachkundenachweis auch für Exoten. Wenn ich mir solche Tiere halte, muss ich also die Kenntnis haben, ne? Und viele stehen unter Schutz. Also das wissen auch viele nicht. Die halten sich dann irgendwelche Exoten obwohl es tiergeschützte Rassen sind oder Arten sind. Ne? Aber Wildtiere, natürlich muss man da Bescheid wissen. Ne? Aber wir wollen ja keine Tiere horten, wir wollen ja keine Füchse behalten und wir wollen auch keine Igel behalten, sondern es sind Tiere, die kurzfristig zur Genesung bei uns aufgenommen werden, weil sie verletzt sind oder ärztliche Hilfe brauchen und dann kommen sie wieder in ihren angestammten Raum.
Mhm. Ne? Das heißt, der Fuchs wird bei Ihnen höchstens aufgepäppelt, wird wieder auf die Beine gestellt und dann wird er wieder ausgesetzt. Ja. Das heißt, der Fuchs bleibt nicht Tier und wartet auch nicht auf jemanden, der ihn abholt, um ihn zu Hause zu halten. So ist das nicht
gedacht. Das darf man auch gar nicht. Man darf sich kein Wildtier aneignen. Mhm. Das steht unter Strafe.
Mhm. Und jetzt ansonsten größere Tiere, ich weiß nicht, also zum Beispiel jetzt ein Reh oder sowas, war das auch schon mal?
Wir hatten schon mal, und zwar war das verletzt. Das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, also ich glaube, es war in der Schiene, irgendwo an der Bahnschiene, hat sich das Reh verletzt und das Beinchen war eingeklemmt und wurde dann von der Polizei, wurde das dann zu uns gebracht. Mhm. Und wir haben aber Außenstationen. Also wir können im Tierheim kein Reh pflegen, das ist ganz klar. Wir haben aber Außenstationen, das sind Menschen, die sich auskennen mit Wildtieren und die haben zum Beispiel, gerade wo das Reh hinkam, hat einen riesen Park zur Verfügung, einen eigenen Wald zur Verfügung und da haben wir dann das Rehchen hingebracht und der Bock fühlt sich also super wohl dort. Und so haben wir auch für die Greifvögel, für Enten, wir haben also für verschiedene Wildtiersorten haben wir eben auch dementsprechend Pflege. Ja. Sachkundige Pflege. Dann nicht unbedingt nur im Tierheim.
Ja. Ne? Aktuell haben Sie auch ein Schwein, ich glaube ein Hängebauschwein, sagten Sie?
Zwei Hängebauschwein.
Zwei sogar.
Zwei Riesen-Oschis.
Wie kommt man dazu?
Da haben Sie recht. Also das ist schon sehr, sehr, die sind beide schon sehr, sehr alt. Und die wurden abgegeben, weil sie halt nicht mehr halten wollten oder halten konnten. Und wir haben sie halt aufgenommen. Das war immer unsere Attraktion, da diese zwei Schweinchen. Aber es wäre halt schön gewesen, wenn man einen Hof gefunden hätte, der die Tiere aufnimmt, wo sie eine richtige Suhle zum Suhlen halt haben. Ne? Schweine fühlen sich halt wohl im Dreck, obwohl es sehr saubere Tiere sind. Man meint immer, sie sind so Dreckeschweine und das sind sie mal absolut nicht.
Also das, was man also sagt, ist Sprichwort, also sprichwörtliche von wegen wie die Sau oder irgendwas, ist schlicht und einfach falsch.
Blödsinn, absoluter Blödsinn. Ganz saubere Tiere.
Ja.
Der Mensch macht nur aus allen Tieren eben dementsprechend, was er gerne sehen möchte. Ne? Ja, wie gesagt, also wir hätten gerne einen Hof gehabt, aber haben wir leider nicht gefunden. Und jetzt fristen sie halt ihr Leben bei uns, kriegen richtig Höhlen zu fressen, haben da ihr Plätzchen. Was heißt Plätzchen? Die haben schon ganz schön viel Platz. Aber ja, wir haben auch noch eine Schafherde.
Oh.
Ja, aber die ist nicht im Tierheim, sondern die ist in meinem Heimatort, wo ich wohne. Die wird versorgt von unserem Schatzmeister. Jeden Tag werden die gefüttert. Die haben wir auch vom Schlachthof gerettet. Mancher wird dann sagen, die sind bekloppt. Aber ich finde, das sind so schöne Tiere, Schafe. Das sind Heidschnucken und drei Merinos haben wir. Und noch so kleine Springböckchen. Aber die sind uns schon ein paar Mal ausgebuchst. Also das war schon etwas, weil die springen sehr hoch. Und wie gesagt, die versorgen wir auch. Das sind 21 Tiere.
Das heißt, die haben wirklich eine riesen Artenvielfalt. Also ab irgendeiner Größe wird es wahrscheinlich grenzwertig. Also sie werden wahrscheinlich kein Bär, keine Giraffe oder sowas. Hat es natürlich auch
nicht. Das würde dann der Wildpark aufnehmen müssen, also wir nicht. Ne? Stimmt, das sind Zootiere.
Genau. Sowas würde nicht gehen. Mm-mm. Genau. Nochmal vielleicht zu den Schweinen. Dann wie lange haben Sie dann zum Tieren umstellen, wenn jetzt da also kein Abnehmer gefunden wird?
Also die haben wir bestimmt schon. 10, 15 Jahre haben wir die bestimmt schon. Ich weiß es jetzt nicht. Müsste ich nachfragen. Habe ich aber jetzt nicht im Kopf, wie lange die schon bei uns. Also ziemlich lange.
Das wäre nämlich auch so meine Frage gewesen, ob es da eine ungefähre Verweilstatistik, irgendwie so eine Zahl gibt, wie lange so durchschnittlich die Tiere da sind. Also diejenigen, die jetzt nicht mal nur zur Kurzzeitpflege da sind, sondern wie lange ungefähr vielleicht so die Tiere da sind. Redet man da von Monaten, von Wochen oder ist das Jahre oder ist das ganz, ganz unterschiedlich? Kann man da gar keine so einen Durchschnittswert oder so eine Hausnummer abgeben?
Kann man nicht, weil Sie können davon ausgehen, dass ein Welpe oder ein Junghund schneller weggeht als ein Hund, der vielleicht schon 10 oder 12 oder 13 Jahre ist, den wir aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ein Hund alt ist und zu uns kommt, und hat er immer noch eine Chance, weil wir haben, wenn jemand ein Herz für Tiere hat, dann ist dem das wurscht, ob der jetzt 12 oder 2 oder 13 ist, oder wenn der sich in den Hund verliebt, dann verliebt er sich in den Hund. Und dann ist das, und dann lieber doch 2 Jahre noch ein schönes Leben oder 3 Jahre ein schönes Leben bei lieben Menschen als im Tierheim. Ich meine, Tierheim sollte nur eine Zwischenstation sein. Das ist kein Heim, kann kein Zuhause ersetzen, kein Herz ersetzen. Ich meine, wir sind ganz lieb, wir haben wirklich die liebsten Tierpfleger, die man sich nur vorstellen kann. Aber was willst du machen? Du kannst nicht jedes Tier jetzt an dein Herz drücken, mit nach Hause nehmen. Das geht nicht. Also man muss da schon ein bisschen abgrenzen. Die Versorgung, die medizinische Versorgung, das tägliche Gassigehen. Alle Tiere haben bei uns Paten, es sei denn, sie sind also ein bisschen grenzwertig, was die Gefährlichkeit anbelangt. Dann darf halt nur Personal oder der Tierheimleiter, ist auch unser Hundeführer, darf mit den Hunden dann laufen. Aber wie gesagt, es ist doch schön, wenn auch ein älteres Tier, und das haben wir so oft erlebt, wer ein Herz für Tiere hat, der lässt sich durch Hundeaugen sehr schnell erweichen. Bei Katzen ist das irgendwie einfacher.
Ja.
Die sind, wir vermitteln schneller Katzen, ganz logisch, sind ja auch problemloser im Grunde genommen. Du brauchst kein großes Haus, du kannst sie in der Wohnung halten, sind nicht alles Freigänger. Wobei, das ist auch immer wieder so eine Sache, muss ich mein Tier rauslassen, soll ich mein Tier drin lassen? Wenn eine Katze es nicht anders gewöhnt ist, dann fühlt sie sich zu Hause und in der Wohnung genauso wohl, als wenn sie sie rauslassen. Also wichtig ist, dass man sich mit der Katze auch beschäftigt. Am besten sind immer zwei. Wenn man mal dann weg ist, dass eben, wie gesagt, die Katze auch ein bisschen Unterhaltung hat. Aber ich habe nichts gegen Wohnungshaltung und ich habe auch nichts gegen draußen. Aber draußen ist halt die Quote, dass ein Tier eventuell überfahren wird oder wegkommt oder gestohlen wird. Da kommen wir gleich nochmal drauf auf, ne, auf Verschwinden von Tieren. Also die ist natürlich höher, als wenn du deine Katze ständig in der Wohnung hast. Ne?
Das ist klar, ja.
Da ist es safer, logisch.
Ja. Und nebenbei, wir hatten es im Geschäft auch gerade, ein Kollege hat gesagt, Neu-Ulm hat man zum Beispiel irgendwie Giftköder oder was gefunden. Das ist ja auch
für Tiere
noch ganz schlimm.
Das ist auch ein Thema,
was man gar nicht versteht.
Ja. Unfassbar sowas. Ich meine, du musst nicht Tiere lieben und du musst dir auch kein Tier anschaffen, aber Tiere quälen oder Tiere umbringen, das ist ja unfassbar, oder?
Absolut.
Der Mensch
hat
doch keine Empathie, das ist...
Nein, ist nicht zu verstehen. Was ich Sie noch fragen wollte, sicherlich werden gerade, wenn dann Hund oder Katz mehr beieinander sind, auch mal Tiere geboren. Das heißt, dann wahrscheinlich gibt es dann auch mal junge Kätzchen oder sowas.
Ja, natürlich. Ja. Das ist natürlich besonders schnuckelig.
Ja.
Und wenn man die dann sieht, die möchte man natürlich am liebsten alle einpacken und mit nach Hause nehmen. Das ist einfach zu... Also ich finde ja, Katzenbabys ist ja das Allersüßeste, was es überhaupt nur gibt. Ne? Wobei Welpen auch niedlich sind, also Hundewelpen. Aber eine Katze übersteigt schon alles. Das ist schon was Feines.
Was sind denn die Favoriten unserer Ulmer Bürger? Katzen oder Hunde? Oder kann man gar nicht so feststellen?
Kann man gar nicht sagen.
Ja?
Ich glaube aber, dass Katzen, glaube ich, mehr vermittelt werden. Aber aufgrund ihrer Pflegeleichtheit. Das ist einfach, eine Katze zu halten als ein Hund. Für einen Hund brauchst du musst ständig raus. Ob es windet oder schneit oder was auch immer. Ob du jetzt im ersten Stock wohnst oder Parterre oder ein Haus hast, du musst mit dem Hund ständig raus. Mhm. Was natürlich gut ist für die Gesundheit. Mhm. Ich meine, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, je mehr du mit einem Tier rausgehst und ist es für deine Gesundheit, für dich selbst gut. Und wir hatten da auch mal eine tolle Studie gemacht mit einem Professor, der hat also getestet, ob sich die Menschen wohler fühlen, wenn sie mit einem Hund ständig Gassi gehen. Das haben wir mit unseren Tierheimhunden gemacht, ne? So eine kleine Studie. Ja. Und die haben sich alle körperlich besser gefühlt. Ne?
Dem Mensch tut's gut, dem Tier tut's gut.
Ja.
Und in der Interaktion Hund-Mensch,
ja,
das ist, glaube ich, für beide Seiten auch befördert.
Beide Seiten, super.
Mhm. Ja. Vögel, wie schaut es mit Vögeln aus?
Sind Vögel, wir haben eine ganz große Vogelvoliere.
Ja, ja.
Also alles Mögliche von Papageien bis hin zu Kanarienvögeln, alles.
Aha. Also
auch Abgabe. Abgabe oder Pfund? Wir haben sogar Pfund, ja.
Mhm. Also große Varianz von Tieren. Ich würde sagen, wir spielen zwischendurch mal Musik. Aber bevor wir die Musik spielen, würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal kurz die URL, die Website von Ulmer Tierheim durchgeben und mal sagen, dass die Hörer vielleicht nebenbei ein bisschen online gehen können. Ein bisschen einen Eindruck vermitteln können und ein klein bisschen sich einfach schon mal informieren.
Ja.
Möchten Sie die URL, die Webadresse mal kurz einfach nennen?
Ja, das ist www.tierheim-ulm.de. Das ist unsere Website. Und dann natürlich Facebook. Da können Sie sich auch drauf, wenn Sie bei Facebook sind. Aber man kommt auch so auf Facebook drauf. Und Instagram sind wir auch.
Super. Ja, dann würde ich sagen, wir spielen, während unsere Hörer vielleicht dann schon auf der Website gucken, mal Musik. Die Band heißt, wie ich hier lese, Thompson. Der Titel, den ich da ausgesucht habe, You Name It. Den hören wir uns an und dann circa 3 Minuten geht es weiter bei uns. Radio Free FM mit der Plattform. Ich spreche heute Nachmittag mit meinem Studiogast, mit Frau Dagmar Kaufmann wieder über das Ulmer Tierheim, über Tierschutz, über den Tierschutzbund. Und wir haben jetzt im ersten Block gesprochen über das Ulmer Tierheim, über die Tiere, über die unglaublich vielen Tiere, die dort auch sind. Wir haben es, glaube ich, gesagt, 1400 Tiere, davon 400 Wildtiere im vergangenen Jahr, die hier quasi mindestens eine Zeit lang dort gewesen sind. Ein Thema, warum sind überhaupt die Tiere ins Tierheim gekommen? Ja, entweder weil die Leute sie ausgesetzt haben oder weil man sie den Tierhaltern mehr oder weniger weggenommen hat. Das ist ein Thema. Wir haben gerade auch eine Pause gesprochen, was sie den ganzen Tag oder tagtäglich eigentlich sehr betroffen macht, sehr, sehr viele Tiere. Vielleicht kommen wir einfach mal auf das Thema, wie viele Tiere werden denn da täglich vorbeigebracht oder wie kommen die, werden die von den Haltern gebracht, die Tiere abgegeben mit einem freundlichen Wort und gesagt, wir können das Tier nicht mehr behalten. Oder ich meine, in der Zeitung gelesen zu haben, dass auch das ein oder andere Tier schon über den Zaun geworfen wurde.
Auch
schon mal irgendeine Notiz, wo ich auch gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Berichten Sie doch vielleicht mal einfach aus Ihrem Alltag, was Sie da zu erleben und auch wie einfach der ganze Ablauf ist, dass dann Tiere eben zu Ihnen kommen.
Das ist der grauenvolle Alltag im Tierheim. Wir haben erlebt, dass Welpen in Kartons abgelegt wurden, dass Häschen über einen Zaun geworfen wurden oder an die Tür gehängt. Also es ist unverständlich. was die Menschen machen oder was die Menschen den Tieren antun. Wenn ich ein Tier habe oder wenn ich ein Tier mir hole, dann muss ich damit rechnen, je nach Rasse natürlich, aber gehen wir mal von Katzen und Hunden aus, dass die mindestens 15 bis 20 Jahre leben können. Und in diesem Zeitraum, für diesen Zeitraum habe ich verdammt nochmal die Pflicht, mich um das Tier zu kümmern. Und auch wenn es krank ist oder wenn es zum Arzt muss. Und sollte das nicht mehr der Fall sein, also wirklich, wenn ich finanziell in Not bin, dann gibt es keinen Tierarzt, der nicht mit Ratenzahlung einverstanden ist. Oder es gibt kein Tierheim, der nicht sagt, okay, machen wir, wir nehmen das Tier auf, wenn du nicht mehr kannst, aber ein kleiner Beitrag oder eine kleine Spende oder was auch immer, es muss immer drin sein, wenn ich ein Tier habe.
Ja.
Und ja, so kommen die halt zu uns, entweder als Abgabetiere, weil eben, wie gesagt, entweder fadenscheinige ausrichtende Ausreden, dass eventuell vielleicht plötzlich eine Allergie auftaucht oder sehr viele Scheidungskinder, sage ich mal, haben wir. Wenn sich Paare scheiden lassen und der eine will den Hund, der andere nicht, oder der andere will ihn abgeben und der andere nicht. Also Streitfälle auch, die bis vor Gericht gehen. Aber das Tier sitzt dann halt bei uns und das ist ja auch nicht besonders lustig. Oder eben, wie gesagt, aus finanziellen Gründen, dass einer das nicht kann. Oder aus, natürlich auch, wenn der Partner stirbt oder wenn die Besitzer älter sind oder ins Altersheim müssen, dürfen ihre Tiere nicht mitnehmen, was ich übrigens ganz fürchterlich finde. Warum darf eine Katze oder ein Hund nicht mit ins Altersheim? Wozu? Das ist der letzte Lebensabschnitt des Menschen. Er hat mit seinem Tier gelebt. Und warum darf das dann nicht sein? Ne? Also es gibt immer eine Möglichkeit. Und ich meine, ich glaube, es gibt schon welche Altersheime oder Seniorenheime, die das auch gestatten. Aber wie gesagt, da helfen wir auch. Wir helfen auch, wenn alte Menschen krank werden und sagen, könnt ihr mir eine Zeit lang das Tier, bis ich im Krankenhaus bin, versorgen? Und dann sagen wir, logisch können wir das. Und weil viele haben von uns auch Tiere. Die haben von uns und wenn sie dann alt und krank werden, dann haben sie wir die Verpflichtung zu sagen, okay, wir nehmen auch das Tier, solange du im Krankenhaus bist und dann helfen wir. Ja, und dann gibt es natürlich die Verwahrtiere. Das sind Rechtsfälle. Eventuell sitzt jemand im Gefängnis und hat also eine Straftat abzusitzen und sein Hund kommt dann, sind ja meistens Hunde, kommt dann meistens zu uns und dann sitzt das arme Tier. Das ist, was mir auch gar nicht gefällt, weil ich hätte gerne, wenn ich weiß, ich habe 2 Jahre oder 3 Jahre im Knast zu verbringen, dann sollte ich meinen Hund abgeben und nicht sagen, ich will das Tier behalten und will, weil die Kosten kann er auch gar nicht aufbringen, weil die Pensionskosten, Sie müssen ausrechnen, 18 Euro pro Tag pro Pensionskosten, wenn er 2 Jahre sitzt, dann ist er ein Vermögen los, was er ja gar nicht hat. Ja. Also ist das irgendwo so ein Schwebezustand, den ich gar nicht gut finde. Das sollte man irgendwie rechtlich sind wir schon vorstellig geworden, aber da gibt es irgendwie keine Gesetzgebung. Bei der Gesetzgebung ist das sowieso so eine Sache, immer noch eine Sache. Die Tiere sind immer noch eine Sache, obwohl wir ein Tierschutzgesetz haben und dementsprechend wird natürlich vieles gar nicht geahndet. Es verläuft im Sande, unsere Anzeigen, die wir erstatten, die verlaufen irgendwie im Sand. Und selbst wenn man penetrant nachfragt, wir kriegen oft gar keine Auskunft, wie es weitergelaufen ist. Denn wir erleben viele tierschutzwidrige Haltungen und sehr, sehr schlimme Tierquälereien. Und ich bewundere unsere Tierheimleute. Ich muss sagen, in Hochachtung, ganz, ganz große Hochachtung, was die täglich erleben an menschlicher Unzulänglichkeit, muss ich sagen, an mangelnder Empathie und das müssen sie alles wegstecken. Ja? Also die können das nicht abwerfen, die gehen nicht nach Hause und wenn sie irgend so ein Schicksal da haben von einem Tierchen, von ob Katze, Hund, Maus oder was auch immer und sie gehen nach Hause, sie nehmen das irgendwie mit. Es kann kein Mensch mehr sagen, dass er das dann abstreift mit seiner Kleidung und zu Hause ist dann Schluss. Man nimmt das mit, weil wir sehr emotionale Tierheime Mitarbeiter haben.
Ja, ich denke, die Menschen, die bei Ihnen sind, das müssen ja alles wirklich Tierliebhaber sein. Sind das sie. Sind eben genau ja. die Leute,
ja. Ja.
die sich
ja.
kümmern und im Gegensatz ja. zu den ja. Menschen, die eben die Tiere da nicht gepflegt oder da sich nicht gekümmert haben. Was ich noch fragen wollte, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es meistens so, dass, glaube ich, um die Urlaubszeit, wenn die Menschen dann in Urlaub gehen, viele Tiere abgegeben werden und zu bestimmten Jahreszeiten, wo sie quasi dann schon warten können, dass dann wieder ein ganzer Schwung von Tieren kommt.
Ja, also, aber so oder? Extrem ist das komischerweise bei uns nicht.
Aha, okay.
Gott sei Dank, aber in anderen Tierheimen, die haben damit zu kämpfen. Ich meine, natürlich kriegt man etwas vermehrt, aber wenn ich jetzt 2-3 Hunde mehr bekomme, ist das für mich kein Überschwang. Ne? Also wenn ich jetzt so wie in Welpen aus dem Kofferraum, wenn ich da 15 Welpen bekomme, sowas ist dramatisch, ne? Bei dieser illegalen Einfuhr. Ne? Aber nee, also das auch an Weihnachten ist immer so ein bisschen, das ist so eine Sache, die ich, obwohl wir Vermittlungsstopp haben vor Weihnachten, wir vermitteln über Weihnachten gar nichts, ne? Weil wir wollen keine Weihnachtsgeschenke, lebende Weihnachtsgeschenke gibt es bei uns nicht, ne? Ja. Das sollte man sich überlegen. So die Planung, sich ein Tier anzuschaffen, ist sowieso, das muss stimmen. Es muss das Umfeld stimmen, es muss überhaupt das ganze Soziale muss stimmen. Ob ich, kann ich ein Tier halten, bin ich berufstätig den ganzen Tag, wo ist dann mein Tier oder ist das überhaupt tierschutzgerecht, wenn ich mein Tier den ganzen Tag alleine lasse. Wenn ich einen Hund den ganzen Tag alleine lasse, ist das mit Sicherheit nicht tierschutzgerecht. Also wenn ich natürlich jemanden habe, der auf den Hund aufpasst oder mit ihm zwischenzeitlich Gassi geht, dann ist das in Ordnung. Aber ganze Tage, ein Hund muss mal stundenweise alleine sein. Das ist, sonst wirst du ja terrorisiert, wenn ein Hund gar nicht alleine bleibt. Ne?
Das ist wahrscheinlich dann mit in der Wohnung verbleiben von der Katze noch unproblematisch
als ein Hund. Ja, eben. Ne? Ja, deshalb sage ich, deshalb ist auch die Vermittlung von Katzen einfacher als von Hunden. Mhm. Ich meine, ich kann die Menschen verstehen. Wer will denn einen Kangal, der ein Stockmaß von der Hüfte hoch aufwärts hat? Also wer will so einen großen Hund? Du musst Platz haben.
Ja, vom Abgesehen ist die Gefahr, dass der vielleicht Schaden auch anrichtet, wenn er da sich austobt und dann eingesperrt ist. Eine Katze ist da vielleicht noch ein bisschen...
Ja, aber es ist auch nicht schön für das Tier.
Nee, für alle nicht natürlich.
Ist nee, ganz klar. Nee.
Das ist eine Quälerei.
Ja, finde ich auch.
Das und je größer, schwerer, desto mehr Auslauf braucht das Tier. Ja. Ich meine, theoretisch, wenn jetzt ein ganz großes Wildtier kommt, ist klar, das braucht dann ein riesen Gehege, ein Löwe oder sowas theoretisch.
Ja.
Und insofern, ein kleiner Vogel ist auch mit dem Käfig, einem großen, ausreichend dimensionierten Käfig zufrieden, aber...
Nein, also einen kleinen Käfig sollte ein Vogel auch nicht haben. Da gibt's auch,
ich sage mit ausreichend dimensioniert. Mit,
genau.
Ich sage ausreichend
also,
dimensioniert, dass er fliegen kann. Mhm. Genau.
Ja.
Also zumindest je nach Größe in natürlich auch unterschiedliche
Da gibt es auch Vorgaben, die du erfüllen musst, auch für die Kaninchenhaltung oder...
Ja.
Oder
Meerschweinchen
auch. Ja, alles. Ja.
Das sind wahrscheinlich gerade bei Kindern auch die liebtesten Tiere. Ja. Kaninchen, Meerschweinchen.
Ja, das ist ja auch so, das sind für mich so Einstiegsmodelle. Mhm. So ein Kind erstmal anfangen mit einem kleinen Tierchen, was in den Arm nehmen kann, was klein, was auch vielleicht schon mithelfen kann zu versorgen. Aber nicht gleich mit großen Hunden anfangen, wenn das Kind noch klein ist. Ne? Mhm.
Ja, also auf jeden Fall ist. Bei Ihnen gibt es also, wie Sie sagten, keine Schnellschüsse zu Weihnachten, noch geschönt ein Tier holen, das alles nicht. Und es muss also wohl überlegt sein, was für ein Tier man da nimmt. Also auf der einen Seite jedenfalls ist das Annehmen von Tieren, die entweder dem Besitzer aus bestimmten Gründen entzogen wurden oder eben die bei Ihnen abgegeben wurden. Und zum anderen ist die Aktivität dann geeignete, neue Besitzer, neue Hunde, Katzen und Tierliebhaber zu finden. Es wird wahrscheinlich täglich Tier kommen, Tier gehen, also wird ständig eigentlich ein großer Wechsel, immer wieder Wechsel, also täglich sein.
Dann ja, immer. Aber ja. Sie haben gerade Sie hatten vorhin gefragt, wegen wie lange die Tierchen bei uns sitzen.
Ja.
Ne? Also, wie gesagt, die Kleinen gehen schnell weg, die Großen haben ein bisschen Probleme. Und da habe ich natürlich eine tolle Bitte an euch hier, euer Radiosender ist ja sehr beliebt und viele junge Leute hören den Sender, aber auch ältere, ich zum Beispiel, ich gehöre ja auch nicht mehr zu den Jungen, aber ich höre den Sender, weil ihr interessante Themen habt. Jetzt habe ich eine Bitte, wenn ihr vielleicht jede Woche mal so einen kleinen Steckbrief durchgebt von unseren Hunden. Und zwar habe ich heute einen mitgebracht, also nicht den Hund in Person, sondern den Steckbrief.
Ja.
Und zwar ist das Frankie. Ein Husky-Mix. Und wer interessiert ist, der kann mal auf die Homepage gucken. Der kam als Fundtier zu uns, ist geimpft und wie gesagt, ist ein Mischling. Und ungefähr, man kann das schlecht sagen, wie alt er ist. Also er ist ein unkastrierter Rüde. Circa, sagen wir mal, 6 bis 8 Jahre wird er geschätzt. Und geht natürlich wahnsinnig gerne Gassi als Husky. Es ist ein bildhübscher Hund. Und wer Hunde erfahren ist und gerne läuft, also für Leute, die fit sind, dafür ist der Hund also absolut geeignet. Das einzige Manko, was der Kerl hat, ist, er versteht sich nicht unbedingt mit anderen Hunden. Also da sollte man vorsichtig sein. Grundgehorsam, das hat er. Aber wie gesagt, er kann ja noch lernen. Und wenn er zuverlässige Menschen findet, die ihn lieben, und mit ihm das alles machen, was dieser Hund braucht, dann wird das ein Traumhund. Und wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr den Ralf Pessmann, das ist unsere Tierheimleitung und unser Hundeführer, den könnt ihr dann anrufen unter leitung@tierheim-ulm.de. Also leitung@tierheim-ulm.de. Und der Hund heißt Frankie.
Ja.
Nicht Frankie goes to Hollywood, sondern Frankie goes to Ulm.
Ja, und wer Frankie angucken möchte, ich habe ja gestern die Webseite studiert, der findet dort auch noch ein Bildchen. Da kann er sich auch noch einen kleinen Eindruck machen. Im Übrigen, wer dann so ein Tier gerne angucken möchte, ich glaube, Sie haben ja auch geschrieben, es empfiehlt sich dann, die Tiere erstmal zu besuchen, anzuschauen, vielleicht auch mal Gassi zu gehen.
Ja,
das heißt, Tier
absolut.
Und möglicher neuer Besitzer sollen sich ein bisschen aneinander gewöhnen, sodass man im Prinzip sieht, vertragen sich Tier und Mensch, ist das die gegenseitige Erwartungshaltung, ist die erfüllt, könnte das passen oder könnte es nicht passen. Also das heißt, es ist nicht so, dass man dann kommen muss und sofort ein Tier irgendwie mitnehmen muss und sich entscheiden muss, sondern das ist ein langsamer Prozess des Aneinandergewöhnens, des Ausprobierens und wenn es passt, dann ist es
richtig.
Okay. Jetzt theoretisch den Fall, jemand nimmt ein Tier mit und erkennt dann nach einer gewissen Zeit, es passt doch nicht, durfte derjenige das Tier dann auch wieder bringen eigentlich?
Natürlich.
Ja, also insofern.
Weil es bringt ja nichts, wenn das Tier dann da bleibt und leidet oder der Mensch leidet, also wieder noch, ne? Aber man kriegt nicht sofort einen Hund in die Hand gedrückt und sagt so, jetzt tschüss, das gibt's nicht. Es wird erstmal Vorgespräche geführt, wie ist das Umfeld, wie ist das persönliche Umfeld, der Interessent muss mit dem Tier ein paar Mal laufen und eventuell auch mit dem Tierheimleiter laufen und mit dem Hund zusammen. Also es wird nicht gleich jeder Hund auf jeden losgelassen. Also da sind wir sehr, sehr vorsichtig, weil ich finde es ganz fürchterlich, wenn Tiere wieder zurückkommen.
Ja.
Weil es nicht gepasst hat oder weil man sich überschätzt hat oder den Hund überschätzt oder unterschätzt oder was. Das passiert halt öfters. Ne?
Was ich vorher vergessen habe zu fragen, aber auch noch wissen wollte, bei dem Thema Unterbringung zum Beispiel, ich habe vorher gesagt, glaube ich, zur Ferienzeit ist das immer wieder ein Problem, was man liest, dass Tiere ausgesetzt werden. Wie ist denn das theoretisch, wenn jetzt jemand partout keine Bekannte, keine Freunde findet, um zum Beispiel seinen Hund, seine Katze irgendwo für die Ferienzeit irgendwo unterzubringen? Kann man das bei Ihnen auch an Pension geben?
Wir nehmen in Pension, aber es ist halt jetzt im Moment durch den Umbau ein bisschen schwierig. Aber auf der Homepage müsst ihr mal schauen, auf dem Deutschen Tierschutzbund, da gibt es eine Aktion, nimmst du mein Tier, nehme ich dein Tier. Und da kann man sich mal registrieren lassen und schauen, was für Plätze da sind, die frei sind und die vermitteln sowas. Aber wir nehmen generell an sich Pensionstiere auf.
Das heißt, es gibt eigentlich für alle, sagen wir mal, Schwierigkeiten, für alle Notsituationen bei Ihnen Ansprechpartner.
Man immer.
Kann also im Prinzip
immer.
Sich immer auch an Sie wenden. Das heißt, wer in irgendeiner Weise jetzt da ein Problem hat, es gibt keinen Grund, ein Tier auszusetzen.
Richtig.
Es gibt immer einen Adressaten und das ist ein Zweifelsfall des Ulmer Tierheim. Und da gibt es dann nette Menschen, die sich kümmern und die an der Stelle jederzeit dann auch eben mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Das hast du sehr schön gesagt, Michael. Ganz schön, so ist es nämlich.
Ja.
Es gibt immer ein offenes Ohr. Mhm. Für jede Not gibt es ein offenes Ohr und vor allen Dingen kein Tier soll draußen vor der Tür stehen bleiben. Egal, auch wenn wir da manchmal das ist so ein Spagat zwischen der Menschlichkeit und dann aber auch zwischen dem Tierschutz. Ich nehme lieber ein Tier auf, anstatt es nicht aufzunehmen und zu denken, der will mich jetzt bescheißen, auf gut Deutsch gesagt, und lässt das Tier dann hinten, macht das am Zaun fest oder sonst wo oder lässt es laufen. Und das will ich ja überhaupt nicht. Und das wollen wir alle nicht. Und deshalb gibt es bei uns immer einen Ansprechpartner und immer eine Lösung und kein Tier muss auf der Straße bleiben.
Ja, ich glaube, mit der Message verabschieden wir uns erstmal die Musikpause, die Unterbrechung.
Okay.
Dann kommen wir natürlich nochmal wieder.
Okay.
Aber wir spielen zwischendrin einmal Midyear, Move Me ist das Album und der Titel ist dann, das müsste Words sein. Also, hier ist auf jeden Fall erstmal Musik.
Mein Name ist Dagmar Kaufmann-Witter, ich bin die erste Vorsitzende vom Tierschutzverein hier in Ulm. Wir sind Träger des Tierheims Ulm und ich bin auf der Plattform und möchte jetzt über Tierschutz reden.
So ist es super, ja, ganz genau. Wir sind in der Plattform also wieder da und ja, Thema haben wir gesagt, es geht um Tierschutz. Wir haben gerade über Tiere, die gebracht werden oder auch gesprochen über Tiere, die wieder geholt werden. Wir haben so in der Pause noch ein Thema gesprochen, das Thema nachverfolgen können, das Thema Chippen von Hunden bei Ihnen oder Hunde, sind es überwiegend Katzen, glaube ich sogar auch?
Nein, auch Katzen. Alle werden gechippt.
Ja, das mal das Thema einfach vielleicht noch
thematisieren. Also das ist überhaupt ein ganz großes Anliegen. Und zwar, viele Tiere oder sagen wir mal, die Tierärzte chippen die Tiere oder sie lassen die Tiere beim Tierarzt chippen. Also wir vom, also das heißt, chippen heißt ein Chip unter die Haut setzen, ein Transponder ist das. Und da ist das Tier mit einer Nummer versehen. Wenn dieser Besitzer des Tieres es nicht registrieren lässt, diese Nummer nicht bei Tasso, das ist ein Haustierregister, oder bei Findefix, was über den Deutschen Tierschutzbund geht, das ist auch ein Haustierregister, wenn man dann seinen Namen und den Namen des Tieres nicht und die Nummer des Transponders nicht eintragen lässt, dann haben wir keine Chance, das Tier wiederzufinden. Wir kriegen also ganz viele Tiere mit einem Chip. Und wir können aber den Besitzer nicht ermitteln, weil, wie gesagt, das Tier nicht registriert ist. Also bitte, 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 ich sag's nochmal tausendmal, bitte lasst das Tier registrieren, wenn ihr ein gechipptes Tier oder ein Tier chippen lasst. Das wäre also ganz, ganz wichtig. Es werden wirklich Tiere ausgesetzt in sechsstelligen Zahlen. Also ich habe die neuesten Zahlen jetzt nicht, aber bestimmt über 300.000 Tiere werden im Jahr ausgesetzt. Und davon, Tasso ist sehr erfolgreich, hat, wenn sie registriert waren, im über 80.000 im letzten Jahr wiedergefunden aufgrund der Registrierung. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das machen lässt, wenn ihr Tiere habt.
Was mir gerade noch einfällt, in der heutigen modernen Zeit, ich weiß nicht, ob es sowas auch gibt, aber es gehen ja oft dann Tiere irgendwann gesucht, Hunde gesucht, Katze gesucht, hängt immer wieder irgendwas aus. Gibt es eigentlich moderne Möglichkeiten, die heute auch irgendwie zu orten, im Sinne von, die kriegen einen Chip, der ortbar ist, so wie beim Handy ein Chip drin ist.
GPS
irgendwie.
Das gibt es, aber das ist, glaube ich, gar nicht so billig.
Kann man sich vorstellen.
Und, also ich kenne es jetzt nur von Katzen, aber wer das machen möchte, kann das machen.
Also theoretisch wäre es möglich, dem Tier auch sowas an die Leine zu machen oder irgendwo, wenn das Tier gesucht hat. Wie gesagt, ich sehe so oft, dass Tiere dann irgendwo auch vermisst werden, bei sozialen Social Media, wo drin steht Hund gesucht und schreibt irgendwann zurück, da wurde gesehen am Eselsberg. Das ist immer wieder das Thema. Sie haben auch vorhin in der Vorbesprechung gesagt, es verschwinden ja auch immer wieder Tiere, man weiß nicht wo und wie und was.
Ja.
Sind die entführt worden, sind die überfahren worden oder irgendwo sonst irgendwo abgeblieben? Also
ich meine, das ist so. Es ist grauenvoll. Also ich meine, so grauenvoll das klingt, aber es gibt auch professionelle Tierpfänger. Das muss man auch mal sehen. Ne? Gerade bei Katzen. Also so ist meine erste Katze nämlich weggekommen. Und deshalb habe ich, da stellen sich mir die Haare, wenn ich das höre. Die holen die Katzen mit Baldrian und dann sind die in ihren Wegen, haben die so Klappen und dann wird das, die sind meistens so Kastenwagen und die Tiere verschwinden dann entweder in die Pelzindustrie oder verschwinden in Labore und das, da möchte ich gar nicht nachdenken.
Sie meinen Tierversuche in der Richtung?
Ne? Tierversuche, ja.
Also auf dem Gebiet auch viel kriminelle Energie, die da da ist. Und das andere, was Sie auch vorhin angesprochen haben, Importe, dass dann irgendwo Leute dann irgendwelche Züchtungen nach Deutschland schmuggeln und Tiere, die im schlechten Zustand sind, irgendwie auf den Markt.
Ja, das lesen Sie ja jeden Tag fast in der Zeitung, dass illegale Welpenhandel blüht.
Ja.
Weil wenn die Menschen so doof sind und meinen, sie kriegen einen Rassehund oder einen guten Hund, einen guten sozialisierten Welpen, der bleibt mindestens 12, 13 Wochen bei der Mutter. Und die Welpen, die werden viel früher von der Mutter weggeholt. Muttertiere werden gezüchtet dort und die müssen 2-3 Mal im Jahr müssen die ihre Jungen werfen und sind in einem elenden Zustand. Und dann werden sie verfrachtet in den Kofferraum und dann kommen sie zu uns und die Menschen glauben, dass sie dann für Nettopreise kriegen sie dann einen billigen Rassehund. Aber die Kosten, die dann das Tier vielleicht verursacht, weil es Krankheiten mitbringt, die bei uns schon längst ausgestorben sind, da machen sich gar keine Gedanken. Also das erleben wir tagtäglich, auch Beschlagnahmungen, die dann bei uns landen. Ich meine, so ein Tierschutzverein polarisiert sowieso. Der eine findet es gut, wenn er das bekommt, was er sich wünscht. Und der andere sagt, oh, Tierheim ist doof, weil ich habe nicht das gefunden oder sie waren unfreundlich oder was auch immer. Das finden sie aber überall in allen Tierheimen. Ich weiß nicht, wir sind ja nun nicht unbedingt jetzt da, um jetzt Wünsche zu erfüllen, sondern wir sind da, um die Tiere artgerecht zu vermitteln, in gute Hände, in verantwortungsbewusste Hände und die das Tier behalten, bis es eben wirklich seinen letzten Atemzug macht. Und das sollte man bedenken. Und dass das Kosten auch zum Teil verursacht, das muss man auch in Kauf nehmen. Ne?
Ja, definitiv. Und weil Sie es gesagt haben, bei Ihnen, das war auch ein Punkt, der Ihnen noch sehr wichtig war, Sie haben auch sehr viele junge Leute, Thema Tierschutz, Jugend im Einsatz. Und da haben Sie auch sogar ja, mit Jugendtreffen und richtig großen Programmen einiges Spannendes zu erzählen. Also für alle jetzt nochmal jüngeren wahrscheinlich jetzt Menschen, die uns zuhören, unser ja, Hörerkreis, das sind auch sehr viele junge Leute. Berichten Sie einfach mal ganz kurz.
Ich bin ganz stolz. Ja. Ich sage Ihnen, ich brenne für meine Jugend. Ja. Das ist so schön. Die sind zwischen, sagen wir mal, zwischen 10 und 14, 15. Ich glaube, sind auch noch ein paar Ältere dabei. Aber die machen so tolle Projekte. Die treffen sich am zweiten Sonntag im Monat. Und unser Jugendbegleiter, das ist der Jonas Galler und die Sandra Ehe, die machen ein so tolles Programm. Es besteht immer aus einem theoretischen Teil, wo über Tierschutz und aktuelle Themen gesprochen wird, was wir vom Deutschen Tierschutzbund bekommen. Das Ganze ist sowieso gedeckelt über den Landesverband Baden-Württemberg. Und dann gibt's einen praktischen Teil. Mach Eichhörnchen, Baby füttern von Eichhörnchen und also letztens war es Eichhörnchen füttern und mit Fläschchen die kleinen, die aus dem Nest gefallen sind, eben wie gesagt peppeln und da sind die natürlich voll dabei, die Kids. Dann gibt es vom Landesverband Baden-Württemberg gibt es einmal jährlich ein Tierschutzjugendtreffen. Und das richtet immer jedes Mal ein anderer Tierschutzverein. Wir waren auch schon mal dabei vor ein paar Jahren. Und das war auch ein tolles Programm, was wir auf die Beine gestellt haben. Und jeder Verein macht da irgendwas ganz Tolles. Letztes Jahr war es in Konstanz. Und dieses Jahr weiß ich noch gar nicht, wo es ist. Aber dann sind die Kids, unsere Tierschutzkids sind dann immer 3 Tage mit unseren Begleitern, sind die in der Jugendherberge und machen dann ihr Programm. Das ist also sehr, sehr schön. Also wer Interesse hat, der kann sich gerne anmelden, wie gesagt, oder mal zu unserem Treffen kommen, am jeden zweiten Sonntag im Monat.
Das ist dann bei Ihnen vor Ort in
ja,
der Erdinger Straße?
Um drei treffen sich die Kinder mit dem Jugendbegleiter und da wird das Programm besprochen und wir sind alle sind willkommen, egal wie alt sie sind. Schön wäre es natürlich, wenn wir auch ein paar Ältere dabei hätten, weil es gibt ja noch viele Projekte, die Kinder nicht machen können. Mhm. Aber eben, wie gesagt, wenn sie älter sind, so 16, 17, 18, gibt es schon tolle Sachen, die man im Tierschutz machen kann.
Ja, also Mindestalter, sagen wir nochmal, ist dann ungefähr für die Verantwortung.
Ab 10.
Für das Mittel 10 Jahre.
Ab 10.
Ja, gut.
Aber Tierschutz, man muss das immer wieder gebetsmühlenhaft, muss man das immer vortragen. Deshalb bin ich sehr dankbar für unsere Plattform hier, dass ich da wieder sprechen kann. Weil Sie sehen es ja, wie es in Schweden abgeht, ne? Die Kleine da mit ihren 16 Jahren.
Ja, ja.
Also, und die Welle schwappt über zu uns. Und so sollte es im Tierschutz auch sein. Dass einfach mal die Jugend losprescht, weil das ist die Zukunft. Ne?
Ich habe so das Gefühl, ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube, dass die heutige Jugend oder viele junge Leute sehr engagiert sind, auch gerade um Tiere. Und es gibt ja auch die ein oder andere ja, Organisation, die sich auch hier in Ulm Umgebungs- und Richtung Tiere und Tierschutz engagiert. Und ich kenne auch die ein oder andere persönlich, ich sage einmal die Zoe, schöne Grüße an Zoe, die uns bestimmt zuhört, die dann wirklich sehr bemüht sind um Tiere. Also täusche ich nicht, habe ich das wohl nicht so wahrgenommen oder gab es das zu meiner Jugendzeit noch nicht so? Oder ist das wirklich so, dass heute vermehrt auch viele jüngere Leute so ab dem jugendlichen Alter sich um Tiere mühen.
Doch, also ich meine, die Affinität zu Tieren ist ja schon ziemlich früh. Es gibt, glaube ich, kaum ein Kind, was Tiere nicht mag. Das ist dann von den Eltern irgendwie aufoktuiert, wenn ein Kind Angst vor Tieren hat. Fass das nicht an oder der stinkt oder das darf man einfach nicht. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Kind ein Tier hat und ein Tier versorgen darf, egal wie klein das ist. Also ich finde so, angefangen, sagen wir mal, mit 4, 5, mit mehr Schweinchen oder Kaninchen anzufangen, ist doch eine feine Sache. Und dann kann man so langsam übergehen. Wenn ein Kind natürlich da reingeboren wird in eine Familie, die schon Tiere hat, dann ist das aber auch kein Problem. Ein Hund gewöhnt sich schnell an einen Säugling, wenn er die Flasche mittrinken darf. Und das geht also ruckzuck. Also ich habe es in der eigenen Familie erlebt und in anderen Familien auch. Auf jeden Fall ist es was Wunderbares, wenn man mit Tieren aufwachsen darf und kann.
Also sind Meerschweinchen oder Hamster, glaube ich, sind auch relativ beliebt. Ja. Für Kinder so ab 4, 5 kann man sagen.
Ja, aber ich finde, Hamster haben halt so eine kurze Lebenserwartung. Das finde ich halt immer sehr traurig. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen sie auch, wie schnell so ein Leben auch zu Ende gehen kann. Und wenn man das dann so ein bisschen zelebriert, wenn so ein kleiner Hamster dann in einer kleinen Schachtel liegt und den dann beerdigt, dann ist das auch eine feine Sache. Nicht fein jetzt für den Hamster, aber dass das Kind auch sieht, es kann auch sterben, so ein Tierchen, ne?
Nebenbei, wie ist das eigentlich? Wie ist denn die richtige Regelung, wenn jetzt ein Tier verstirbt? Also bei Ihnen werden auch Tiere bei Ihnen vorbeigebracht, die verstorben sind? Oder wie werden die korrekt beerdigt? Also normalerweise gibt es ja eine Tierentsorgungsanstalt. Ich weiß aber auch von einer Kollegin im Geschäft, die also zum Beispiel ihren Hund dann also richtig hat, glaube ich, beerdigen lassen, weil sie so an dem Tier hing. Also werden jetzt da auch bei Ihnen Tiere vorbeigebracht? Oder wie ist da überhaupt die richtige Regelung?
Also,
oder wie ist
das eigentlich? Wir haben keinen Tierfriedhof. Ja. Aber ich weiß, Karlsruhe hat einen Tierfriedhof. Mhm. Also es gibt einige. Und es gibt auch Verbrennungen, also dass man sein Tier verbrennen lassen kann und dann eine Urne hat und weil verbuddeln darfst du sie ja nicht, ne? Das ist also nicht unbedingt erlaubt. Wie ist das? Wir haben einen Kadaverbunker, einen sogenannten Kadaverbunker. Da kann man die Tiere dann hinbringen oder bringen die Tierärzte oder wenn sie halt gestorben sind, dahin und dann geht es in die Verwertung.
Aber es ist das unerfreulichere Kapitel.
Also das ist ganz schrecklich, ist ganz aber schrecklich. Es ist nun mal so. Ja. Wir sterben ja auch.
Es ist leider so, ja. Es ist leider so. Ja, diejenigen, die jetzt da vielleicht zugehört haben, wir haben jetzt noch, 4 Minuten haben wir noch, die jetzt vielleicht auch ein bisschen Interesse haben, sich bei Ihnen zu engagieren. Also ich weiß, es laufen immer ganz viele junge Leute, auch gerade im Erlinger Tal oder im Safranberg, da mit Hunden aus dem Tierheim oder Katzen, weniger Hunden natürlich. Wenn jetzt jemand da Interesse hat, wie kann das sich oder wie können sich jetzt die vielleicht Jugendlichen auch bei Ihnen dann melden oder wie schlagen Sie vor, wäre das zu machen? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, da möchte ich mitmachen, ich möchte mich ehrenamtlich bei Ihnen engagieren oder ich möchte irgendeinen Beitrag leisten, können die sich, wann können die sich, was können die tun und bei Ihnen melden? Also vielleicht geben wir da noch ein bisschen einen Überblick.
Ja, also bitte zu den Besuchszeiten kommen.
Das ist ganz kurz
die Freitag, Samstag, Sonntags von 14 bis 16 Uhr sind unsere Besuchszeiten und da kriegen die jegliche Auskunft, die sie haben wollen, über Patenschaften für Hunde, über Gassi gehen oder über eine Mitgliedschaft. Also der Jahresbeitrag ist übrigens für Schüler und Studenten 12 Euro, der Jahresbeitrag allgemein 25 Euro und Ehepärchen, die zahlen 30 Euro. Und da kriegt er also sämtliche Info, die ihr haben wollt, wenn ihr zu den Besuchszeiten kommt. Was ganz toll wäre natürlich auch Mitgliederwerbung, weil wir haben leichten Schwund, was logischerweise ist in solchen Vereinen. Aber das ist, glaube ich, nicht nur bei uns so, das ist allgemein so. Also ehrenamtliche Hilfe immer willkommen. Wir haben dann einen Plan, den man ausfüllen kann und kann dann sagen, für welches Gebiet man sich interessiert. Weil wir können für unsere Feste jemanden gebrauchen, wir können für als Hausmeister jemanden gebrauchen, wir können für alles jemanden gebrauchen. Ehrenamtliche Hilfe ist immer willkommen.
Muss man Voraussetzungen erfüllen im Sinne Ahnung schon von Tieren haben oder kann jemand, der einfach gerne sich auch bilden oder im Sinne da Kenntnis aneignen will, dann ohne Vorkenntnisse vorbeikommen?
Ja, natürlich. Mal nur so, learning by doing, ne?
Ja, und wie ist es dann, also gerade wenn die Tiere auch täglich gefüttert werden müssen, also angenommen jetzt ein Kind irgendwo über eine Patenschaft oder sowas bei Ihnen, das heißt, das könnte dann auch kommen und zum Beispiel ein Tier füttern und dann wieder gehen?
Nein, das geht nicht. Das ist den Tierpflegern obliegt in der Hand der Tierpfleger. Und Kinder sind sowieso ab 16 erst mit Tieren zu gehen. Also, oder die Eltern sind dabei, dann natürlich darf das Kind mitgehen. Aber die Haltung ist natürlich erst ab 16 dann. Ne?
Und die Abgabe, also angenommen, ein Kind möchte jetzt ein Tier, da kann auch jetzt nicht ein Kind alleine kommen und sagen, ich nehme mal den Hasen oder irgendwas mit, sondern dann müssen die Eltern dabei kommen und dann gucken sie schon, dass das ein bisschen passt. Also, und das dann entsprechend, auch das Hausliche logisch, vielleicht geklärt ist und dann nicht das Kind nach Hause kommt und sagt, Mama, ich habe einen Hasen mitgebracht und dann fällt da irgendwann mal jemand zu Hause erstmal an Wolken.
Erwachsene, nur Erwachsene.
Ja. Tiere werden so abgegeben oder müssen die Leute dafür auch was bezahlen?
Die müssen auch was bezahlen, ja.
Das heißt, die bezahlen einen gewissen Betrag und dann
ist es okay. Die müssen für ihr Tier, was sie abgeben, bezahlen.
Ja,
okay. Es sei denn, sind soziale Schwache, dann macht man also auch schon nochmal eine Ausnahme, aber normalerweise müssen sie bezahlen, ja.
Okay, dann ist das soweit klar. Vielleicht noch für jemanden, der zu Ihnen kommen will, die Erlinger Straße oder Erlinger Hof.
Erlinger Talweg,
Quatsch, Hof ist da hinten. Am besten zu erreichen wahrscheinlich über
die Stuttgarter
Straße. Gell? Ja.
Oder so, als ob Sie zum Safranberg fahren, hoch und dann geht, das ist ausgeschildert,
das sieht man. Ja, ist halt ein Stückchen nach hinten.
Also ja, im Prinzip, ganz nach hinten fahren durch die Unterführung und dann sieht man das schon.
Genau, diejenigen, die also mit dem Fahrrad oder so kommen, einfach nach hinten fahren.
Ja, das ist schön, sehr schönes Spazierwege sind da und da kann man gut laufen.
Weiß ich auch aus eigener Anschauung und aus vielen Spaziergängen. Früher war das so meine Joggingstrecke, immer dort vorbei und die Tiere natürlich gebellt und man hört das ja auch bis in Safranberg.
Besuch uns mal.
Ja, also auf jeden Fall ist da immer reichlich Aktivität.
Okay.
So, wir haben 16.59 Uhr. und 17 Sekunden. Wir sind damit mit der Plattform auch schon wieder durch. Das heißt, das war es dann auch schon wieder für heute. Ja, dann sage ich Frau Dagmar Kaufmann wieder ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und wir eine Stunde über das Thema sprechen konnten.
Vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich nochmal. Und ja, dann mein Name ist Michael Trost, sind wir auch raus. Um 17 Uhr geht es hier im Programm weiter bei Radio Free FM. Bleibt dran und bis morgen, denn tschüss.
Tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.